Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Total beglückt. Die Sendung für alle Glubberer.
Alles zum 1. FC Nürnberg auf meinsportradio.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Total beklubbt, dem Magazin über den 1. FC Nürnberg auf meinsportradio.de. Mein Name ist Felix und ich habe mir heute zwei Gäste eingeladen, die uns ja mit mir und euch informieren wollen über den Trainerwechsel beim 1. FC Nürnberg. Und das ist zum einen Steffen, allseits bekannt, und zum anderen Florian, der uns mit seiner Expertise über den neuen Trainer des 1. FC Nürnberg informieren wird. Hallo ihr beiden.
Servus, hallo.
Servus.
Ja, wir wollen uns gar nicht so richtig dem Derby widmen. Es verursacht nur viele, viele Schmerzen beim geneigten Nürnberg-Fan. Und wir sind uns ja dessen bewusst, was es für Konsequenzen hatte, nämlich eben die Entlassung von Alois Schwarz. Sie kam dann diese Woche, bevor jetzt in den nächsten Wochen dann eben ein knallhartes Programm ansteht. Und insofern, Florian, war eigentlich die Trainerentlassung, wenn man sie denn durchziehen wollte, auch nur diese Woche richtig möglich, oder?
Sehe ich auch so. Also ich denke, gerade wenn man jetzt so ein bisschen nach unten noch Angst hat, dann ist das vor dem Spiel gegen Bielefeld sicherlich die richtige Entscheidung, zu sagen, so, wenn jetzt das die Gefahr bestünde, dass Bielefeld auf 5 Punkte rankäme und damit doch Abstiegskrampf drohen würde, dass man dann sagt, jetzt greifen wir ein, und die letzten 3 Spiele in Summe haben ja dann doch durchaus auch Anlass dazu gegeben, zu sagen, ja, das könnte nochmal knapp werden, wenn das so weitergeht, und von daher war das sicherlich ein, sagen wir mal in Anführungszeichen, günstiger Zeitpunkt.
Steffen, es ist ja nicht nur Bielefeld, es ist ja jetzt quasi dieser Wechsel aus, wir spielen gegen Abstiegskandidaten und wir spielen gegen Aufstiegskandidaten. Siehst du das genauso wie Florian?
Ja, also da kann ich mich nur anschließen. Vor allem das Spiel gegen Bielefeld dürfte für die Tabelle immens wichtig sein, weil da von da unten, Pauli hat jetzt ein bisschen besser gepunktet, Karlsruhe ist auch wieder nach dem 5:0 wieder ein bisschen besser geworden gegen Hannover. Also da kommt schon ganz schön Druck von hinten heraus, und Kaiserslautern hat auch wieder regelmäßig gepunktet. Also sollten wir schon langsam wieder anfangen, wieder Punkte zu holen, weil sonst wird es doch mal noch mal eine spannende Saison.
Ja, in die falsche Richtung, dann aus Clubsicht. St. Pauli ein bisschen gepunktet, das ist ja beinahe schon untertrieben von Steffen. Dieses Wochenende Spitzenspiel in der Rückrunde gegen Union Berlin, der Beste gegen den Dritten. Also St. Pauli tatsächlich aktuell richtig, richtig gut in Fahrt. Aber das soll nicht Gegenstand unserer Sendung sein, sondern eben der Trainerwechsel. Alois Schwarz jetzt dann zuletzt dann auch tatsächlich so ein bisschen verzweifelt, hatte man den Eindruck. Man wusste nicht mehr so richtig, was man noch davon halten soll, welche Maßnahmen er ergriffen hat. Und der neue Trainer ist jetzt Michael Köllner, der hat bisher das Nachwuchsleistungszentrum geleitet, die U21 trainiert. Und Florian, du hast bei Clubfans United so einen persönlichen Eindruck von ihm vermittelt. Du hast ein paar Mal mit ihm gesprochen. Was ist Michael Köllner für ein Typ? Ganz allgemein erstmal.
Ich glaube, wer so sich so den typischen Oberpfälzer vorstellt, der kommt schon ganz nah ran. Also durchaus freundlich. Und wenn man jemanden auch kennt, dann erkennt man auch, dass der herzlich ist, aber doch sehr direkt und auch kompromisslos. Also, und von seiner Meinung her sehr überzeugt, und die setzt er dann auch durch. Also, ich meine, die Anekdote, die ich da erzähle, ist, dass er mich zurechtweist, weil ich eine Grundformation anders gesehen hatte als er. Hat es dann auch erklärt, warum die andere Grundformation seiner Meinung nach die richtige war. Und er hat auch zumindest die seinen Spielern vorgegeben. Von daher ist er sicherlich da, sagen wir mal, der Fachkompetentere in der Hinsicht. Aber so von der Art, vom Auftreten her, wenn man mit ihm redet, merkt man ganz schnell, das ist ein richtig Fußballverrückter, also der ganz, ganz viel sich mit Fußball beschäftigt und sich da auch sehr gut auskennt. Aber so von seiner Herangehensweise, gerade so was, sagen wir mal, Mitarbeiter in Anführungszeichen angeht oder die jetzt nicht spielendes Personal sind, da kann er schon sehr, sehr knallhart sein. Also das merkt man dann auch, wenn man sich mit anderen Leuten so unterhält, da kann er klare Kante geben, und wenn ihm da was nicht passt, dann knallt's auch, weil er eben davon überzeugt ist, was er tut.
Wenn du hörst, was Florian sagt, Steffen, ja, ist das genau so ein Typ, den der Club jetzt braucht?
Ja, also Alois Schwarz ist immer ein bisschen so gerne in diese Floskelrichtung gegangen. Er hat meiner Meinung nach ganz, ganz selten mal wirklich angesprochen, was Sache ist. Und ich kenne Kölner nicht. Ich war leider noch nie beim U21-Spiel. Aber wenn er so ist, wie der Florian ihn beschreibt, dann ist es, glaube ich, jetzt der Richtige, weil wenn er die Sachen direkt anspricht, das finde ich einfach angenehmer. Und es ist, ich hoffe, dass er, also zumindest in den ersten Aussagen, die ich jetzt die ersten zwei Tage von ihm so gelesen habe, hat er auch, merkt man auch, dass da ein bisschen mehr Kompetenz dahinter steckt als bei Alois Schwarz.
Kompetenz ist ja dann was, was nicht nur mit Menschenführung zu tun hat, sondern eben auch in Fußball, ja, oder aus Fußballlehrersicht. Es gab ja immer diese Geschichte aus Sandhausen, dass da quasi nie Taktik trainiert wurde. Und ich habe das auch immer so ein bisschen abgetan. Aber jetzt hat heute Georg Markreiter gesagt, dass im Training die ganze Sache nicht nur körperlich anstrengender ist, sondern auch geistig. Ist Alois Schwarz vielleicht einfach nicht der geborene Taktiker, Florian?
Man könnte aus den, sagen wir mal, aus den Eindrücken, die man aus den Spielen jetzt so hatte, schon den Eindruck gewinnen. Wobei geistig anspruchsvoll, da muss man auch dazu sagen, das hat nicht nur was mit Taktik zu tun, also das hat halt auch was mit den Übungsformen zu tun. Also Michael Kölner setzt ja auf sehr, sehr komplexe Trainingsformen. Also wir haben gestern so ein Beispiel gesehen, mir fällt Steffen weiß, glaube ich, den Namen von diesem Gerät, das da eingesetzt wurde, das zur Technikschulung dient. Und auch so, also heute gab es Positionstraining, das heißt, die Innenverteidiger haben zusammen trainiert, die Außenverteidiger haben zusammen trainiert. Da waren, glaube ich, irgendwie 40 Spieler und 10 Trainer auf dem Platz. Also da geht es dann fast so in Richtung American Football, dass man Positionscoaches hat. Und das ist alles herausfordernder, egal wie man es nimmt, es muss noch gar nicht so viel mit Taktik zu tun haben, auch wenn Kölner im ersten Training natürlich gleich mit seiner Taktiktafel, die ihm ganz wichtig ist, aufs Feld marschiert ist.
Ja, also das schöne Ding heißt Summy Cap, glaube ich, und da geht es darum, es ist so eine kleine, so ein kleiner gelber Balken, den du vor dir hinstellst, du hast Ball am Fuß, passt den Ball flach hin und der Ball wird immer hoch zugespielt und meistens möglichst dreckig. Und so, dass du dich wirklich konzentrieren musst bei der Ballannahme. Und es ist, wenn es darum geht, wie man lernt, mit dem Ball umzugehen, auf jeden Fall extrem wichtig. Und es verbessert halt die Technik und dann kann man auch im Spielaufbau mal schneller den Ball weiterleiten. Das ist auf jeden Fall ein sehr schönes Gerät. Hatte ich auch schon selber im Fußballtraining. Ich kann nur bestätigen, dass es extrem intensiv ist.
Man könnte ja jetzt gemeinerweise sagen, man möchte vielleicht beim Club erstmal so weiterspielen mit hohen Bällen, aber dann können sie ihn wenigstens annehmen. Ganz so wird es hoffentlich nicht kommen. Ja, Florian, was ist er denn im Umgang mit den Spielern für ein Typ? Wenn man jetzt so die ersten Bilder gesehen hat, da hatte man den Eindruck, dass er immer mitten im Geschehen ist. Bei Alois Schwarz war es immer, er steht so ein bisschen an der Seite, lässt die mal machen. Und die Bilder, die ich jetzt gesehen habe von Michael Kölner, waren, da wurde gestikuliert und da ist er hingegangen zu den Spielern. Ist er tatsächlich so einer, der dann den direkten Kontakt sucht und, ich nenne es jetzt mal moderne Schule, Fußballlehrer, sofort alles unterbricht, was ihm nicht passt?
Das Letztere würde ich nicht unbedingt so sehen. Also er findet eine ganz gute Balance zwischen immer unterbrechen und auch mal was laufen lassen und danach ansprechen, weil er auch weiß, dass Spieler eigentlich nichts mehr hassen, als ständig unterbrochen zu werden. Also das ist zum Beispiel ein Vorwurf, der Frank Kramer dann am Ende in Fürth so ein bisschen um die Ohren geflogen ist und das ist auch einer der Gründe, warum die Spieler mit ihm nicht so ganz zurechtkamen. Also dass er ganz viel im Training unterbrochen hat. Und also das macht Kölner nicht, aber er unterbricht schon viel und er ist so vom Typ her jemand, der mit den Spielern wahnsinnig gut kann. Der hat auch eine sehr, sehr gute Ansprache. Also ich habe es in dem Artikel auch erwähnt. Ich meine, ich habe auch schon mit einigen Nachwuchsspielern gesprochen, die ich halt in meiner anderen Tätigkeit als Lehrer kennen und die Kölner in irgendeiner Form auch kennen, und die haben auch alle den Umgang sehr gelobt. Das sind natürlich diejenigen, die es dann geschafft haben. Also wenn man dann mit denen reden würde, die es nicht geschafft haben und die er vielleicht auch aussortiert hat, die werden vielleicht dann da anders über ihn reden. Aber auch so die Ansprache zu den U21-Spielern, also die war sehr locker und trotzdem sehr herzlich. Also der hatte eine sehr, sehr gute Ansprache, was die Art von Spielern angeht. Jetzt sind es natürlich alles Jugendspieler. Kann natürlich auch sein, dass die gestandenen Profis eine andere Ansprache brauchen. Glaube ich aber fast nicht, dass die Ansprache von Kölner dann nicht funktioniert. Also in der Hinsicht ist er, glaube ich, wirklich gut. Ich meine, da gibt es andere Geschichten, die, wo man nicht weiß, wenn es nicht läuft, wie ist das, wenn jemand nie Profi selber war, kann er das alles so hundertprozentig nachvollziehen, nehmen die den dann ernst, da zwar Markreiter jetzt widersprochen, aber das könnte ein Problem vielleicht werden, aber von der, an sich, so von der Herzlichkeit und von der persönlichen Ansprache her, ist er schon ein ganz anderer Typ als Alois Schwarz. Also der ist wirklich immer mittendrin und schaut sich die Leute genau an, spricht mit denen. Also was auch auffällig jetzt war, so auf den, wenn man die Trainingsbilder ansieht, der fasst seine Spieler auch an. Das ist so was, was man, glaube ich, bei Schwarz quasi nie gesehen hat, sondern immer mal wieder Arm um die Schulter und am Arm gepackt oder irgendwie sowas. Also das ist schon einfach ein anderes Auftreten.
Steffen, ist dieses quasi an die Hand nehmen auch was, was diese Mannschaft jetzt unbedingt braucht und was das vielleicht Wichtigste an diesem ganzen Trainerwechsel ist, dass einfach jemand kommt, der diese verunsicherte Truppe, der ja zumindest ein gewisses Talent ja auch nicht abzusprechen ist, der einfach wieder Halt gibt, der da Selbstvertrauen reinimpft und einfach einen neuen Impuls setzt?
Ja, also man hat in den letzten Spielen schon gemerkt, dass da einfach dass es zwischen Mannschaft und zwischen Mannschaft und Trainer jetzt nicht hundertprozentig mehr laufen kann, weil also die letzten drei Auftritte jetzt extrem schlimm, davor waren auch ab und zu mal Spiele dabei, wo es auch zum Grauen war, aber die letzten drei Auftritte waren schon, dass man gemerkt hat, dass die Mannschaft jetzt einen neuen Input braucht. Und ich hoffe halt jetzt eben, dass durch den Trainerwechsel das jetzt besser wird. Und die Mannschaft, gab es ja auch ein paar kritische Aussagen, die man so Schwarz noch so ein bisschen hinterhergeworfen hat. Und ich hoffe, dass eben jetzt durch den Trainerwechsel dann eine kleine Trotzreaktion entsteht und dass die Mannschaft endlich bereit ist dazu, ihr Potenzial abzurufen.
Die Mannschaft soll ihr Potenzial abrufen, fordert Steffen. Das wird natürlich schwierig, denn die Mannschaft sieht aktuell sehr, sehr dünn aus. Es ist, wie das dann oftmals so ist, ne, wenn du Scheiße am Schuh hast, hast du Scheiße am Schuh. Und da geht's noch nicht mal darum, dass mit Behrens und mit Mühl jetzt zwei Leute gelb gesperrt sind. Es kam ja tatsächlich Anfang der Woche gefühlt knüppelhart, als es dann nur noch eine Flut von Verletzungen gab, als es wirklich ja ein Spieler nach dem anderen gefühlt erwischt hat. Mittlerweile ist das Lazarett neben Erras und Leibold ja wirklich massiv angeschwollen. Teuchert, Parker, Sabiri, Hufnagel, Gislason, allesamt draußen aufgrund von Verletzungen. Insofern werden wir dann uns sicherlich gleich noch darüber unterhalten, wer denn überhaupt in Frage kommt, um auf dem Feld zu stehen. Eine Frage noch abschließend, Florian, du hattest das eben auch in deinem Artikel geschrieben, dass Kölner für eine gewisse taktische Variabilität steht, zumindest bei der U21. Ist das was du dir vorstellen kannst, dass er das mit zu den Profis nimmt, oder würdest du ihn so einschätzen, dass er das tatsächlich einfach auch als Mittel nutzt, um eben die Spieler zu entwickeln, also das womöglich gar nicht mit in die erste Mannschaft so richtig reinträgt?
Kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass er da komplett drauf verzichtet. Also weil er ja doch durchaus jemand ist, der auch mal auf Gegner reagiert. Also jetzt zum Beispiel das angesprochene Spiel, wo ich die Formation falsch gelesen habe oder auch nur einfach anders gelesen habe. Da war es so, da hat er umgestellt, der hat lange Zeit mit einem defensiven Mittelfeldspieler, also ein 4-1-4-1 spielen lassen und hat dann in dem Spiel zusätzliche defensive Mittelfeldspieler reingebracht, die mehr Physis gebracht haben, weil der Gegner, das war Memmingen, viel physisch starke und große Spieler hatte, und von daher war das dann schon auch eine flexible Variante. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass er da komplett drauf verzichtet. Vielleicht findet er eine taktische Grundformation, die er mag und mit der er eher spielt, aber andererseits, ich meine, da kommen wir jetzt dann gleich dazu, bei, sagen wir mal, mehr oder minder 18 gerade mal fitten Spielern kann man vielleicht auch nicht ganz sagen, naja gut, wir machen jetzt die eine Formation und die müssen jetzt die anderen dann auch spielen, wenn sie wieder da sind. Vielleicht wäre es da, jetzt hat man dann anderes Personal. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass er eine gewisse Variabilität weiternimmt, aber gewisse Grundkonstanten durchaus behält. Also sowas wie Hochverteidigen, Kurzpassspiel und so weiter. Also das war ja was in der U21 immer gegolten hat, egal welche Formation das am Ende war. Und von daher, das kann ich mir schon vorstellen, dass das bleibt.
Gut, wir wollen uns gleich darüber unterhalten, wie wir die Mannschaft gegen Bielefeld erwarten. Dann wird uns Florian vielleicht auch nochmal einen Einblick da reingeben, eben wie genau das Spielsystem von Kölner in der U21 aussah. Zum anderen natürlich darüber, wen wir überhaupt auf dem Feld erwarten. Wir hatten es jetzt gerade schon, es sind nicht mehr so viele Spieler übrig. Und zum anderen ist es sicherlich auch ein interessanter Aspekt, mal zu beleuchten, ob er überhaupt die langfristige Lösung sein kann oder ob vielleicht doch noch jemand anders kommt. Das gleich bei Total Beklubbt auf meinsportradio.de.
Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes.
Hallo, ich bin Manuela Schmermund und bin Paralympicsiegerin im Luftgewehrschießen und auch Gewinnerin weiterer Medaillen bei diversen Spielen. Gemeinsam mit anderen Sportlern und meinsportradio.de möchten wir euch bitten zu helfen. Ich stelle hierfür ein wunderschönes blaues Schwitzerhandtuch zur Verfügung, was ich bei mindestens 4 der letzten 5 Spielen benutzt habe und was noch mit echtem Schmiermi-Schweiß getränkt ist. Und dazu noch ein total schönes Maskottchen von London, den Mandeville. Ihr werdet euch sicherlich an das Einäugige etwas erinnern. Holt euch einfach ein oder mehrere Lose für die Preise, die ihr gewinnen wollt. Der Erlös der Lose geht an den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Südliches Münsterland.
Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes. Kauf dir jetzt für nur 1 Euro dein Los. Alle Einnahmen unterstützen den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Südliches Münsterland. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de. Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Natürlich auch auf Facebook und Twitter.
Bei Total Beklubbt haben wir uns gerade über den neuen Trainer Michael Köllner unterhalten. Florian hat uns einen ersten Einblick gegeben. Steffen hat uns so ein bisschen auch nochmal die Sicht aus Clubfansicht nahegebracht, warum es eben doch die richtige Entscheidung war, jetzt Alois Schwarz zu entlassen. Und wir möchten untypischerweise mal jetzt über das nächste anstehende Spiel sprechen, bevor wir uns dann nochmal einem anderen Thema widmen. Arminia Bielefeld ist der Gegner natürlich am kommenden Sonntag. Die sind aktuell 17. haben 20 Punkte, damit 9 Punkte weniger als der erste FC Nürnberg. Und jetzt ist es natürlich so ein Spiel, wir hatten es gerade eben schon mal so ein bisschen, wenn man da verliert, dann wird es nach hinten trotzdem irgendwann dann halt mal eng. Und jetzt kommt halt zu allem Übel, dass ganz, ganz viele Spieler verletzt ausfallen. Dazu mit Mühl und Behrens auch noch 2 die 5. gelbe Karte gesehen haben. Und man das Gefühl hat, dass sich die Mannschaft von alleine aufstellt. Ist es tatsächlich so dramatisch, Steffen, oder siehst du zumindest noch ein bisschen Spielraum in der Aufstellung, die dann eben Kölner wählen kann oder wählen wird?
Ich habe mir das jetzt mal selber so ein bisschen genau angeschaut, wer nicht so alles spielen kann und wer nicht. Ich schätze mal, dass man wieder zur Viererkette wieder zurückgeht, weil Kölner das auch meistens in der U21 hat spielen lassen und da wird es wahrscheinlich auf Kammerbauer, Bultuis, Markreiter und Lippert hoffentlich oder vielleicht rauslaufen. Warum Kammerbauer anstatt Bretschko? Weil Kammerbauer finde ich ein bisschen spielstärker, hat noch ein bisschen mehr Tempo, kann also das Spiel noch ein bisschen verbessern und Lippert, weil er einfach ganz oft mal Bälle
antizipieren.
Dankeschön. Deswegen dürfte die Abwehr schon mal stehen. Im zentralen Mittelfeld schätze ich mal auf Petrak und Möwald. Und auf den Außen, also ich habe es mal in einem 4-4-2 aufgemalt, mit Kempe, Petrak, Möwald, Sully. und vorne dann Ishak und Matthausch. Aber man hat da ja zum Beispiel noch die Option mit, falls er fit wird, haben wir noch Gislason. Aber so viel gibt's da noch gar nicht mehr. Also wir hätten für die Zentrale hätten wir dann noch Philipp Förster. Und das war's ja schon. Also wir hätten noch Chuck beim Linksverteidiger, aber den sollten wir vielleicht nicht in den Sturm stellen. Aber das war's ja dann. Also ja, aktuell sieht's wirklich nicht ganz so rosig aus. Oder Kölner zieht auf einmal aus der U21 Leute hoch. Also das könnte ich mir auch vorstellen, dass er sagt, okay, er nutzt einen Überraschungseffekt und schmeißt einfach einen rein, von dem er denkt, dass es klappen könnte. Und da gibt's ja zum Beispiel so einen Kandidaten wie Baumann, der ja unter Kölner extrem erfolgreich war.
Florian, stimmst du Steffen zu? Der Kicker zum Beispiel bringt ja eine andere Variante ins Spiel. Der stellt ja dann Kammerbauer ins Mittelfeld neben Petrak, spielt dann am Ende ein 4-2-3-1, wobei das dann auch ein 4-4-2 werden könnte. Aber ja, wie siehst du die Geschichte?
Es kommt ein bisschen eben drauf an, auf welche Grundformation er hier heraus will. Wenn er nur einen defensiven Mittelfeldspieler haben will, dann ist das sicherlich Petrak. Also da denke ich, führt kein Weg dran vorbei. Bei zweien würde ich wahrscheinlich auch damit rechnen, dass Kammerbauer ins defensive Mittelfeld rutscht und dafür Bretschko dann wieder den Außenverteidiger gibt. Ist vielleicht auch gar nicht schlecht, wenn Bretschko, sagen wir mal, für die Mannschaftshierarchie spielt. Also wenn der eigentliche oder der ursprüngliche Kapitän dann auf dem Platz steht. Ansonsten ist es durchaus spannend. Also ich habe mir mal jetzt, so wie Steffen auch, aufgeschrieben, wer überhaupt zur Verfügung steht. Und wir kommen halt gerade auf unsere 18, wenn man Dominik Baumann, Philipp Förster und Willi Evsejev dazu nimmt. Dann haben wir unsere 18. Das ist jetzt die Frage, ob Evsejev dann wirklich plötzlich wieder bei den Profis landet oder ob er... Also die andere Option, es wäre ja zum Beispiel Steffen Eder ist noch eine Option, den habe ich jetzt hier nicht aufgeschrieben, weil in der Innenverteidigung geht's eigentlich, aber wahrscheinlich rutscht oder Eduard Löwen, der ja auch wieder jetzt mit den Profis trainiert hat, oder es gibt auch noch einen Jonas Hofmann, die hatten einen Jonas Hofmann und einen Janis Hoffmann oder umgekehrt, das war sehr verwirrend immer, vor allem wenn dann Hofmann für Hoffmann ausgewechselt wurde. Also der Hofmann auf jeden Fall ist derjenige, den ich da auch noch vielleicht als besondere Überraschung sehe, weil der auch ganz flexibel im Mittelfeld eigentlich alles hat spielen können, was auch eine Auszeichnung von einigen Spielern war. Also Kölner hat ja wild eingesetzt. Oder er probiert es mit Ivan Knesewitsch, der ja auch schon öfters bei den Profis trainiert hat. Also da gibt es schon noch so Optionen aus der U21. Ich denke, die erste Option von denen, die wir noch gar nicht gesehen haben, ist, wie Steffen sagt, Dominik Baumann, der zwar frisurentechnisch in die Nähe von Abel Xavier immer weiter rückt, aber ansonsten tortechnisch ja auch schon am letzten Wochenende für die 21 wieder mal aktiv war und da ja mit, ich glaube, inzwischen 13 Toren auch ordentlich getroffen hat und sich unter Kölner deutlich weiterentwickelt hat und auch physisch, er sieht zwar immer noch ein bisschen untersetzt aus, aber das ist einfach seine Statur, das liegt nicht unbedingt daran, dass er dick ist, der ist halt einfach sehr kompakt. Das ist, denke ich, vielleicht sogar auch noch eine Option. Aber jetzt für die Startelf glaube ich nicht, dass er jemanden aus dem Hut zaubert, der jetzt nicht zum originär zum Profikader gehört. Da denke ich, wird es auf Ishak und Matthausch vorne drin fast rauslaufen und dann Kempe, Möwald, Petrak, Kammerbauer und dann schauen wir mal, ob inwiefern dann der Rest verteilt wird. Ich hoffe, dass Dennis Lippert fit ist, weil den würde ich zumindest lieber in der Abwehr sehen als Jakpa.
Wenn ich noch ganz kurz was dazu sagen könnte. Ich bin ja ein großer Fan von Edgar Sully und ich fände toll, wenn der mal wieder spielen würde, einfach weil er ein bisschen Tempo mit reinbringt, auch wenn seine Defensivarbeit nicht gut ist. Aber wenn er halt im Gegenzug immer mindestens einen Spieler bindet, dann kann er auch mal mehrere Spieler binden und das schafft halt eben Räume für zum Beispiel einen Lippert, der ihn dann vielleicht überläuft oder Kammerbauer, je nachdem auf welcher Seite er dann spielt oder halt je nachdem welcher Außenverteidiger spielt. Und der ist halt einer der wenigen, der in unserem Team so ein bisschen Schnelligkeit hat, weil man da zum Beispiel einen Ishak, einen Matthausch, einen Kempe nimmt, also die sind jetzt alle nicht gerade von schnellen Füßen geprägt. Deswegen glaube ich, dass ein bisschen Geschwindigkeit unserer Offensive nicht schlecht tun würde.
Wir werden sehen, werden dann natürlich nächste Woche darüber sprechen. Das ist jetzt halt so ein bisschen immer die Problematik am Trainerwechsel und wenn dann quasi noch der halbe Kader fehlt. Es ist so ein bisschen in die Glaskugel schauen und am Ende nicht wissen, was rauskommt. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wen wir da in der ersten Elf sehen. Ich sehe es ein bisschen so wie Florian. Also die Wahrscheinlichkeit, dass Kammerbauer im Mittelfeld aufläuft, halte ich für relativ hoch. Und natürlich wird man in der ersten Elf wohl erstmal auf gestandene Spieler setzen und dann, ja, erzwungenermaßen, wenn man denn wechseln möchte, fast auf die U21 zurückgreifen müssen. Ich möchte noch was anderes ansprechen. Und zwar ist Michael Köllner denn, sollte das Ganze erfolgreich verlaufen, dann auch dazu prädestiniert, die Mannschaft weiterhin zu führen und weiterhin anzuleiten? Oder ist es eben angesichts dessen, dass er eigentlich eine sehr, sehr wichtige Rolle eben hatte als Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, so rum ist das richtig, kann man sich eigentlich dann nicht erlauben, ihn im Zweifelsfall doch irgendwann mal beurlauben zu müssen? Und wäre es besser, man holt einen externen Trainer? Wie siehst du das, Florian?
Ja, das ist fast eine Dilemmafrage, eine ganz große. Ich denke, wenn es funktioniert und es wirklich so ist, dass es läuft und dass man merkt, er baut auf junge Spieler, der Fußball ist gut anzusehen, dann kommt man nicht drum rum zu sagen, du machst das jetzt und dann fürs Nachwuchsleistungszentrum eine andere Option zu sehen. Man hat ja mit dem Sportvorstand eigentlich auch jemanden, der sehr viel Erfahrung in der Führung von Nachwuchsleistungszentren hat. Vielleicht muss man dann ein bisschen umstrukturieren und sagen, der Cheftrainer und der Sportvorstand sind dafür zuständig und wir stellen jemanden eine Stufe drunter ein. Und der NLZ-Chef-Posten wird ein bisschen anders aufgeteilt. Da kann man ja das Organigramm anpassen. Das wäre sicherlich eine Möglichkeit. Ansonsten, wenn es jetzt nicht so läuft, wie man sich's vorstellt, kann ich mir sogar vorstellen, dass Kölner selber sagt, kommt, wir machen das jetzt anders, ich gehe wieder auf den anderen Posten zurück, holt da jemand anders, aber wenn es läuft, kann ich mir nicht vorstellen, dass man drum rumkommt, zu sagen, so, du machst es jetzt hauptamtlich. Es ist eben die Frage, ob es langfristig funktioniert oder ob man dann zu dem Schluss kommt, naja, braucht man doch jemand anders, weil eben das ja doch Unwägbarkeiten trotzdem sind bei Kölner, wie zum Beispiel, dass er seit, ich glaube, 2001 keine Herrenmannschaft mehr trainiert hat, also im Sinne von erste Mannschaft und eigentlich nie oberhalb der Regionalliga trainiert hat. Es sind ja doch Unwägbarkeiten, die man nicht so abschätzen kann jetzt.
Denkst du, dass diese Zeit, in der das letzten Endes beurteilt werden muss und beurteilt werden wird, bis zum Ende der Saison andauert?
Da gehe ich jetzt fast von aus, es sei denn, es wäre jetzt so, dass quasi die nächsten drei Spiele oder so verloren würden, dann denke ich nicht, dass es so lange braucht. Aber ansonsten gehe ich fast davon aus, dass es jetzt bis zum Ende der Saison zumindest so ist, aber das sind jetzt eher so Indizien bei mir, weil man ja doch relativ aufwendig jetzt für die U21 Fabian Adelmann den bisherigen Co-Trainer auch vorgestellt hat als Trainer und der, in dem wie er spricht, schon auch von den nächsten Wochen und Monaten spricht, in denen er jetzt die Aufgabe hat. Also von daher, die stellen sich, glaube ich, auch drauf ein und was auch ganz, das sage ich jetzt als Sprachenlehrer, was ganz spannend ist, er heißt ja nicht Interimstrainer, sondern er heißt vorläufiger Cheftrainer. Das ist ein minimaler Unterschied, aber das heißt ja durchaus auch, so wie Bornemann das gesagt hat, bis auf Weiteres heißt eben bis auf Weiteres.
Ja, den Satz fand ich auch sehr schön. Bis auf Weiteres heißt bis auf Weiteres. So, ich habe was gesagt, aber eigentlich habe ich gar nichts gesagt. Steffen, wie beurteilst du die ganze Geschichte?
Ja, der Florian hat mir jetzt eigentlich irgendwie alles schon vorgenommen, was ich gar nicht sagen wollte. Ich glaube, dass es recht ähnlich ablaufen wird. Sollte es nicht total in Jose gehen mit Kölner, würde er das Ding erstmal so übernehmen, wird wahrscheinlich auch versuchen, junge Zukunftsspieler einzubauen. Ich wäre nur ein Fan davon, wenn man sich relativ frühzeitig schon auf den neuen Cheftrainer festlegen würde, für die neue Saison, dass der kommende Cheftrainer sich einfach schon ein bisschen das Team genauer anschauen kann und man dann schon mit der Kaderplanung beginnen kann, weil sonst haben wir wieder eine ähnliche Situation wie diesen Sommer, dass wir erst wieder relativ spät planen können für die Transfers und dann ist man immer im Nachteil gegenüber den anderen Zweitligamannschaften. Deswegen, man muss es ja nicht immer offiziell verkünden, aber zumindest, dass man intern die Trainerfrage schon geklärt hat, und dann sich einfach schon noch die Transfers vorbereite, die man die nächste Saison angehen will. Und bitte auch diesmal ein bisschen mehr darauf achten, dass der neue Trainer sich in den Sachen, die er sagt, vielleicht ein bisschen geschickter, intelligenter anstellt.
Man muss es ja nicht gleich an die große Glocke hängen. Das hat dummerweise beim Club zuletzt wieder sehr, sehr schlecht funktioniert. Da sickerte wieder alles durch, nachdem man ja zu Saisonbeginn den Eindruck hatte, dass das alles mittlerweile sehr, sehr gut funktioniert. Hoffen wir, dass sich das wieder dahingehend ändert.
Ja, die Trainerentlassung ist ja nicht durchgesickert, also das ist ja schon mal... Eben.
Das ist aber auch das Einzige, was in den letzten Monaten nicht durchgesickert ist. Ich möchte natürlich abschließend von euch trotzdem jetzt noch wissen, wird es gegen Bielefeld jetzt, ich will nicht sagen die Kehrtwende oder die Trendwende, aber wird das ein Spiel zum... das uns wieder ruhiger schlafen lässt, Florian?
Ich weiß nicht, ob es vom Ergebnis so rausläuft. Vom Fußball her wird es, denke ich, auf jeden Fall besser, aber vor allem, weil es viel schlechter als letzten Sonntag fußballerisch nicht laufen kann. Also ich denke, es wird auf jeden Fall ansehnlicher, wahrscheinlich sogar, wenn man so die psychologischen Geschichten sich überlegt, und das ist ja meistens so, dass das Spiel nach dem Trainerwechsel eigentlich eins ist, wo es gut läuft, und von daher, da kommt jetzt mit Bielefeld auch ein Gegner, wo es gut laufen kann, weil die ja jetzt von der Qualität her, sagen wir mal, zumindest überschaubar sind. Da kann man auf jeden Fall zumindest mithalten, egal wie man drauf ist. Von daher, es wird besser, ob es jetzt gleich so die ganz große Offenbarung ist, ist was anderes. Also ich denke nicht, dass Michael Kölner da innerhalb von wenigen Tagen einen ganz anderen Fußball spielen lässt. Das würde dann schon auch tief blicken lassen, wenn das tatsächlich so wäre, dass die plötzlich Fußball spielen können, aber das glaube ich eigentlich fast nicht, dass es so viel anders wird, aber es wird auf jeden Fall besser anzusehen. Ob es ein besseres Ergebnis wird, das schauen wir dann mal. Schön wäre es schon.
Steffen, ganz kurz, ähnlich verhalten optimistisch oder deutlich optimistischer als Florian?
Ja, ich bin lieber realistisch und gehe mit eher auch gedämpften Optimismus rein und hoffe, dass es, ich hoffe sogar, dass es lieber im ersten Spiel eher vom Ergebnis her passt als von der Spielweise, weil wir dann ein bisschen mehr Ruhe in der Tabelle haben und dass wir dann mehr auf die Spielweise schauen können als aufs Ergebnis und dass man dann auch mal Dinge probieren kann mit der Mannschaft.
Wir werden es sehen, wir werden uns nächste Woche dann darüber unterhalten, wie das erste Spiel von Michael Kölner als vorübergehender Cheftrainer des ersten FC Nürnberg abgelaufen ist. Florian hat es gesagt, viel schlimmer als das Derby kann es kaum noch werden. Insofern sind wir leicht positiv gestimmt und werden uns dann nächste Woche hoffentlich freudig diesem Spiel widmen. Ich bedanke mich bei Florian, ich bedanke mich bei Steffen. Das war eine halbe Stunde total beklubbt zum Trainerwechsel beim ersten FC Nürnberg auf meinsportradio.de.
Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.